Genau, ich habe damals sehr darunter gelitten, bin dann in eine Psychiatrie gekommen und da habe ich dann die Diagnose bekommen. Und seitdem gesagt haben, ich spiele nicht mit Kindern, spiele sehr wenig mit den Kindern oder rede auch nicht. Und ich habe es, also ich erinnere mich noch daran, dass ich das damals nicht verstanden habe. Ja, einfach, dass jemand gesehen hätte, dass es mir damit nicht gut geht, dass ich das nicht mit Absicht mache, dass es kein Trotz ist, dass jemand, das ist meine Situation, wo ich dann teilweise Tränen in den Augen hatte oder auch geweint hat, und dass jemand dann immer noch denkt, ich mache das mit Absicht, weil ich jetzt jemanden manipulieren, kontrollieren will oder weil ich einfach sehr lange in der Klinik tatsächlich nicht gesprochen. Es stand damals sogar dann im Raum, dass ich als nicht therapiefähig therapierbar wieder entlassen werde. Wir hatten dann damals einen Deal vereinbart, mit dem ich bleiben konnte. Aber ja, ich will nicht sagen, dass die Zeit in der Klinik nicht gut war, denn die hat mir gezeigt, dass ich dazugehören kann.
Bunte Horizonte. Vielfalt verstehen.
Mit Dirk und
Lenka Christ. Willkommen zu einer neuen Folge von Bunte Horizonte. Heute sprechen wir mit einer Frau, die ihren ganz eigenen Weg mit dem selektiven Mutismus gegangen ist. Sie kennt die leisen Seiten des Lebens aus eigener Erfahrung. Mara, schön, dass du heute da bist. Magst du dich kurz vorstellen?
Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Genau, ich bin Mara, inzwischen Ende 30. Genau, die Diagnose selektiven Mutismus habe ich im Prinzip schon, seitdem ich denken kann. Habe sie aber sehr spät bekommen, also mit 17. Genau, ich habe damals sehr darunter gelitten, bin dann in eine Psychiatrie gekommen und da habe ich dann die Diagnose bekommen und seitdem knapp 5 Jahre Therapie gemacht und genau, dann inzwischen studiert und heute arbeite ich Vollzeit und kann im Prinzip das machen, was ich gut kann, nämlich Texte schreiben.
Ah, das ist spannend. Also nicht irgendwas Verbalsprachliches, sondern schriftsprachlich. Ja. Das finde ich ganz spannend. Wie würdest du dich selbst beschreiben? Also gerade hast du ja schon ein bisschen was von deinem Privatleben erzählt und beruflich. Aber wie würdest du dich selbst beschreiben im Privaten und im Beruflichen?
Ja, auf der einen Seite vermutlich immer noch sehr leise, sehr introvertiert, sehr nachdenklich, sehr in sich gekehrt, aber dann doch irgendwie jemand, der kämpft, der stark ist, der jede Menge Kraft und Energie hat.
Bist du mit dem, wenn du das so beschreibst, bist du mit, ich meine, man ist es wahrscheinlich nie mit sich selbst, aber bist du mit dir zufrieden oder im Reinen?
Nein, leider nicht unbedingt.
Noch nicht.
Genau. Ich hoffe.
Aber du bist auf einem Weg dahin.
Ja, also gerade ist ein bisschen schwierig für mich. Ich glaube, ich bin gerade wieder in einer mehr oder weniger schweren Lebenskrise. Aber genau, ja, ich versuche daraus zu lernen, versuche das Beste daraus zu machen und genau, lass mich nicht unterkriegen.
Ja, okay. Du hast dich ja auch als stark beschrieben gerade. Und ja. Das ist ja dann was du wahrscheinlich schon häufiger oder wo du dich selber häufiger als so erlebt hast, auch als wirksam. Und ich denke, das wird bestimmt auch jetzt aktuell sehr wichtig sein.
Also das finde ich ganz toll, dass du das direkt am Anfang beschrieben hast, dass du dich als stark empfindest. Und das macht doch vieles anders besser als das, was er jetzt zuletzt gesagt hat. Also von daher glaube ich, ist der Weg für dich vielleicht noch ein weiter, aber mit der Stärke, die du dann in dir spürst, auch gangbar. Jetzt haben wir, vielleicht kommen wir später nochmal darauf zurück, lass uns mal an den Anfängen bleiben, weil du hast etwas ganz, ganz Spannendes gesagt. Du hast gesagt, der Mutismus begleitet dich.
Schon immer. Also seit du denken kannst, schon immer. Und da können wir eigentlich direkt einhaken, also auch schon immer außerhalb von Diagnose, die kam ja erst sehr viel später, hast du gesagt, so im Alter von 17. Viele HörerInnen sind sehr daran interessiert, wie sich selektiver Mutismus so am Anfang anfühlt. Also wenn du so in dein Kindsein reingehst, wie war das für dich? Wann hast du das erste Mal gemerkt, dass dein Schweigen auffällt oder dass du ein schweigendes Kind bist?
Also das war tatsächlich im Kindergarten. Ich erinnere mich an Gespräche oder die Erzieherin, meine Mutter beiseite genommen haben und gesagt haben, ich spiele nicht mit Kindern, spiele sehr wenig mit den Kindern oder rede auch nicht. Und ich habe es, also ich erinnere mich noch daran, dass ich das damals nicht verstanden habe. Also für mich war das nicht so. Ich hatte einige Freundinnen. Es waren dann vielleicht weniger im Vergleich zu anderen Kindern, aber ich habe auch mit Erzieherinnen gesprochen. Ja, und ich habe es tatsächlich nicht verstanden, warum ich nicht reden sollte, weil ich rede ja. Ich habe mir halt dann nur ausgesucht, mit wem ich rede und ja, ausgewählt.
Das heißt, es ging direkt von Anfang an nicht nur um das Nicht-Sprechen, sondern eben auch um die soziale Interaktion, dass das als auffällig empfunden wurde von ErzieherInnen.
Genau, ja.
Und dann, ja, das ist spannend. Auch Spielverhalten, ne? Hast du ja gesagt, dass du anders gespielt hast als andere Kinder.
Also ich habe gemalt. Ich habe die Zeit mit mir und Stiften verbracht. Das war so meine Lieblingsbeschäftigung.
Ja.
Aber das war für dich okay?
Ja, für mich vollkommen okay, weil ich hatte Freundinnen. Also es war jetzt nicht, dass mir irgendwas gefehlt hatte.
Gar kein Leidensdruck.
Mm-mm.
Ja.
Und ich meine, das ist ja jetzt schon lange zurück bei dir, aber ist der Leidensdruck dann eher von außen gekommen, dadurch, dass ja man versucht hat, dich zu verändern?
Ja, beziehungsweise auch in der Schule, als ich gemerkt habe, meine Noten sind am Ende nicht die, die ich eigentlich, ich sag jetzt mal, verdient habe, weil ich schriftlich gut war, mündlich nicht. Und da habe ich dann natürlich auch, als ich 11, 12, 13 war, gemerkt, dass das so nicht okay ist oder nicht akzeptiert ist. Und da kam dann auch der Leidensdruck.
Mhm.
Beziehungsweise ich wurde auch gemobbt, das war dann natürlich auch ein Leidensdruck.
Ich glaube, da sprechen wir ganz ausführlich auch drüber. Gehen wir nochmal zurück an die Schnittstelle Kindergarten-Schule. Also du hast gesagt, im Kindergarten ist es aufgefallen. Und dann gab es ja einen Übergang in die Grundschulzeit. Wie war die Zeit für dich? Das Ankommen in der Schule, meine ich jetzt.
Ja, das war für mich als solches auch noch gut. Ich habe mich gefreut. Ich habe mich gerade gefreut, schreiben zu lernen. Das konnte ich tatsächlich kaum erwarten. Und ich erinnere mich noch daran, dass ich mich auch geärgert habe, wenn ich nicht wusste, wie man was richtig schreibt. Also ich wollte das dann natürlich auch alles am liebsten sofort schreiben. Und ich habe mich sehr geärgert, dass man am Anfang dann quasi erst Sätze lernt, die man überhaupt nicht brauchen kann, um Geschichten zu schreiben.
Das ist heute auch noch so.
Ja. Also ja, das ging mir alles zu langsam. Und also es war, die ersten ein, zwei Jahre waren auch eine schöne Schulzeit.
Ja. Hattest du da Kontakt zu anderen Kindern? Weil du hast ja gesagt, im Kindergarten hattest du das Gefühl, dass du Freundinnen hast. Wie war das in der Schule?
Hatte ich auch. Da hatte ich, ich erinnere mich nicht mehr ganz genau, ob es eine sehr gute Freundin war oder zwei, aber genau. Also ich hatte da auch Freunde.
Das heißt, du hast dich erstmal aufgehoben gefühlt und kannst du dich daran erinnern, dass irgendwie auch das Problem so thematisiert wurde, so in diesen ersten, ich sag mal, ein, zwei Schuljahren?
Ja, also Elternsprechtage und so, da weiß ich auch, dass das die Rückmeldung war, dass ich mehr reden muss, aber mündliche Noten gab es da noch nicht, also es gab noch keine Noten, deswegen ja, hat mich das jetzt nicht gestört, beziehungsweise ich kannte es ja schon, also hab's dann so hingenommen und
jetzt hast du gesagt, so schreiben ist dein Ding gewesen von Anfang an, also hast du es kaum erwarten können. Hast du da kannst du dich daran erinnern, als das dann richtig losging für dich mit dem Schreiben? Hast du schnell schreiben gelernt? Weil viele Menschen drücken sich ja durchaus schriftsprachlich mehr aus als verbalsprachlich. War das dann auch so dein Ding, dass du gemerkt hast, dass ich kann das jetzt einfach verschriftlichen, das, was ich in meinem Kopf trage?
Ja, also das war, ich habe damals Geschichten geschrieben, die ich mir ausgedacht habe. Das war sehr cool. Also für mich war das irgendwie eine Erleichterung, dass ich jetzt halt schreiben kann und mich mitteilen kann.
Ne? Hast du, also du hast ja gerade gesagt, es wurde so deutlicher, als mündliche Noten bewertet wurden. Also in der Grundschule geht das ja ein bisschen seichter los. Da ist ja jetzt nicht irgendwie eine Aufteilung, so und so viel zählt die mündliche Note, das ist ja so ein bisschen fließend. Gab es eine Zeit, wo du versucht hast, so sehr bewusst das jetzt zu erfüllen, diese Erwartungen, also dich mehr einzubringen in der Grundschule?
Kann ich mich tatsächlich nicht mehr so gut dran erinnern. Es gab schon immer Sachen, die mir ein bisschen leichter gefallen sind. Also Mathe zum Beispiel, das lag mir ganz gut. Und wenn es dann eine kurze Antwort war, ging das. Dann habe ich das auch erfüllt und gemacht und hatte auch keine Probleme damit. Aber immer wenn es um Freisprechen ging, das habe ich dann tatsächlich auch nicht gemacht oder auch nicht erfüllt. Und
das hast du dann gemieden.
Genau. Und beziehungsweise geschwiegen, wenn ich angesprochen wurde.
Ja. Das, also wie Lenka das gerade sagt, in der Grundschulzeit ist ja vieles noch seichter und auch man hat, also LehrerInnen haben andere Möglichkeiten, auf Kinder einzugehen. Das ist in der weiterführenden Schule ein ganz anderer Schnitt und der Schnitt, der kommt ja für alle Kinder im Übergang zu 4 und 5. Ich kann mir vorstellen, dass das in der weiterführenden Schule nochmal wirklich was ganz anderes war, dann zu schweigen im Unterricht und man anders drauf angesprochen wurde und der Erwartungsdruck vielleicht auch größer wurde, den man in dich hineingesetzt hat, weil LehrerInnen gesehen haben, du bringst ja schriftliche Leistungen, aber mündlich nicht.
Ja.
Und also, wie haben die darauf reagiert? Hast du da noch Dinge im Kopf?
Tatsächlich unterschiedlich. Also es gab Lehrer, die haben mich dann komplett ignoriert, haben das so hingenommen. Dann aber auch Lehrer bzw. Lehrerinnen, die mich immer wieder aufgerufen haben, immer wieder ja versucht haben, dass ich dann doch was sag und mich anhand dessen halt benoten können. Und ja.
Du hast gerade das Wort ignoriert genannt. Gab es auch Lehrkräfte, die dich so haben sein lassen, die dir irgendwie versucht haben, vielleicht Angebote zu machen ohne unfassbaren Druck?
Also die dich verstanden haben.
Verstanden würde ich jetzt nicht sagen.
Okay.
Aber ja, es gab welche, die haben mich dann, ich sage jetzt mal nicht gequält, die haben mich dann, haben halt schon geguckt, dass ich ja doch irgendwie eine Chance haben kann oder mich dann auch Sachen gefragt, die leicht sind, damit sie irgendwas benoten können und mir jetzt nicht, ich sage jetzt mal, die schlimmste, schlechteste Note geben müssen.
Aber ja. Wenn du jetzt sagst, es gab welche, die dich nicht gequält haben, also die haben dich jetzt nicht gequält, impliziert das ja, es gab welche, die haben das getan. Also es kam zumindest bei dir so an.
Genau. Ich muss zwar immer an meinen Chemielehrer denken. Der hat mich dann doch sehr geprägt. Der hatte mich quasi jedes Mal auf dem Kieker und hat mich ja immer drangenommen und dann auch richtig zum Beispiel lange vorlesen lassen, dabei das Fenster geöffnet, damit ich auch noch schön laut reden muss. Oder er hatte immer so eine komische Art zu fragen und es hatte den Eindruck, als wäre man in einer Quizshow. Sein Motto war immer, warum in die Ferne schweifen, wo doch liegt das Glück so nah? Und so hat er seine Fragen gestellt und also im Prinzip hätte ich da auch nie was richtig beantworten können, weil es so absurd war. Und in dem Moment, wenn man so gestresst ist, kann man halt auch nicht über irgendwelche merkwürdigen Quizfragen nachdenken. Mhm. Also war es quasi vorprogrammiert, dass ich da nicht nur nicht reden konnte, sondern auch nicht wusste. Weil es so eine absurde Antwort oder Frage gewesen ist.
Wie lange hast du diesen Lehrer gehabt in der Schule?
4 Jahre tatsächlich. Was auch echt schade war, weil der war Naturwissenschaftslehrer und ich hatte mich wirklich auf Naturwissenschaften gefreut. Und der hat mir quasi, also ich habe auch was Naturwissenschaftliches studiert und habe mir dann doch bewiesen, dass mir das Spaß macht und dass es das ist. Aber damals hat er mir das quasi komplett ruiniert, die Freude am Lernen, ja.
Ja, auch vorgeführt, ne? Das hört sich an, als ob er dich vorgeführt hätte. Definitiv. Was hättest du dir von Lehrkräften gewünscht? Also es gibt ja Klassenlehrer, weiß ich nicht, Klassenlehrer, Klassenlehrerin, mit dem man einfach mehr Kontakt hat mit der Person oder Vertrauenslehrerin. Gibt es da was hätte anders laufen können für dich? Auch ein bisschen, also nicht so hochgegriffen, so kleinere Schritte für dich.
Ja, einfach, dass jemand gesehen hätte, dass es mir damit nicht gut geht, dass ich das nicht mit Absicht mache, dass es kein Trotz ist, dass jemand, also es waren ja Situationen, wo ich dann teilweise Tränen in den Augen hatte oder auch geweint hat und dass jemand dann immer noch denkt, ich mache das mit Absicht, weil ich jetzt jemanden manipulieren, kontrollieren will oder weil ich einfach nicht reden will. Also wenn einfach jemand hingeguckt hätte, weil eine sehr bezeichnende Situation war damals auch, ich war in einer Integrationsklasse, weil wir jemanden in der Klasse hatten, der im Rollstuhl war. Und da, der hatte eine Schulbegleitung, das war eine Sonderpädagogin. Und selbst die hat zu mir gesagt, sie hat das in ihrer ganzen Karriere noch nicht erlebt, dass jemand nicht spricht und ich sei verrückt. Und das hat sie vor der ganzen Klasse gesagt. Und
oh, wow.
Unfassbar.
Also selbst eine anders ausgebildete Fachkraft kein Verständnis dafür hat oder auch nicht sieht, dass ich darunter leide, das fand ich sehr, also ja, dass man einfach ein bisschen mehr hinschaut.
Also finde ich jetzt echt schwer zu ertragen, weil so lange ist das schon nicht her.
Ne? Ja, es ist schon ein bisschen her. Du bist jetzt, hast gesagt, Ende 30. Ja, also trotzdem. Ja.
25 Jahre.
25 Jahre her. Das ist, ja, okay, da haben wir, ich geb Lenka recht. Das stimmt. Wir sind ja schon ein bisschen älter, wenn ich daran denke, unsere Anfangszeit in Schule. Da, gut, jetzt sind wir auch beide Sonderpädagogen, die aus dem Bereich Sprache kommen, wussten wir schon, was Mutismus ist, wie er einzuschätzen ist und wie man daran therapeutisch herangehen kann. Aber es ist etwas, was es heute, und deshalb machen wir auch unter anderem diesen Podcast, immer noch so viel Unwissenheit gibt, weil es einfach so eine ganz, ganz kleine Sparte ist, die Menschen, die damit gar nichts zu tun hatten bislang, gar nicht einschätzen können. Mhm. Und wenn die von selektivem Mutismus noch nie etwas gehört haben, reagieren sie auch nicht unbedingt der Situation entsprechend.
Ja, aber was mich daran so erschüttert ist, das sind Menschen, die haben einen pädagogischen Beruf ergriffen. Ja, und eigentlich müsste es ganz egal sein, ob man über ein Störungsbild Bescheid weiß oder nicht. Es geht ja darum, wie ist meine pädagogische Haltung einem Kind gegenüber, absolut, einem Schutzbefohlenen gegenüber. Und da, finde ich, hast du schon Schlimmes erlebt. Also Punkt.
Ja.
Ne?
Ja.
Also wie war das denn? Du hast ja auch das Thema Mobbing eben angesprochen. Wie war das denn in der Klasse oder in den Kursen dann später mit den Mitschülern und Mitschülerinnen?
Ja, also ich habe das mit den Lehrern tatsächlich auch als härter und intensiver wahrgenommen, weil, wie er sagt, eigentlich ist man schutzbefohlen. Und genau, mit den Mitschülern war es ja teilweise verbal, dann aber auch körperlich. Also mir wurden Beine gestellt, ich wurde geschubst, Kaugummi in die Haare geklebt. Und tatsächlich auch emotional. Also dadurch, dass ich so eine gute Schülerin war, wollte natürlich auch jeder mit mir lernen oder viele mit mir lernen und haben mich dann schlechtweg ausgenutzt und hinter meinem Rücken dann geredet. Also zum Lernen war ich dann, oder zum Erklären, war ich dann gut genug, wenn man dann mal von mir profitiert hat, weil man dann eine gute Note hatte, aber ja, alles andere dann halt nicht. Oder ich wurde einmal auf einen Geburtstag eingeladen, der dann da eigentlich nur dazu diente, sich über mich lustig zu machen, also.
In welchem Altersabschnitt ist das gewesen? Ich würde jetzt mal so klassischerweise sagen, irgendwas zwischen
8. Klasse.
Ja, ich hätte gesagt, auf jeden Fall weiterführende Schule, irgendwas zwischen 12 und 17. Also meistens ist es ja so um 15 herum, das ist schon richtig. Ja. Liegen wir da richtig? Oder?
Ja, so mit 13, 14 ging es dann los. Ja.
Gibt es irgendwas Positives an deiner Schulzeit? Ich frage mal ganz verhalten. Das hört sich für mich ganz furchtbar an.
Später dann tatsächlich. Es wurde positiver, ja. Als ich in die 11. Klasse kam, gab es dann diese eine Lehrerin, meine Klassenlehrerin, die aufmerksam war, die ihren Job gut gemacht hat. Sie hat mich zum Sozialarbeiter der Schule gebracht und dann ging es quasi so mein Therapieweg. Das war dann der Anfang davon, ne? Weil sie gesehen hat, dass es mir nicht gut geht damit.
Mhm. Hieß das auch in der Zeit, hörte das Mobbing auf oder hat sich abgemildert oder verändert?
Es wurde weniger.
Aber es war immer noch da. Also bis zum Ende der Schulzeit war es im Prinzip da. Bis zum Abitur? Fragezeichen?
Nee, das tatsächlich nicht. Also ich war dann einfach, es war okay. Also ich wurde nicht mehr gemobbt, hatte aber auch keine Freunde. Beziehungsweise das mit dem Ausnutzen war immer noch so ein bisschen. Aber ich wurde zumindest einfach in Ruhe gelassen und konnte mein Ding machen und den Schulabschluss.
Das, was du erzählst, zeigt ja, dass du ganz viel überwinden musstest. Du hast ein Studium gemacht, arbeitest in deinem Beruf, Aber selektiver Mutismus verschwindet ja nicht einfach vollständig, sondern du hattest ja wieder einen Übergang zu bewältigen, nämlich den ins Studium. Ja, mit der Möglichkeit auch, dich nochmal neu darzustellen in der Öffentlichkeit, nochmal vielleicht in einer anderen Rolle aufzutreten. Wie war das Studium für dich?
Das lief gut. Also klar, anstrengend, schwierig. Zu dem Zeitpunkt habe ich dann aber auch eine Verhaltenstherapie gemacht. Ich habe dann durch das Studium, das ist was Naturwissenschaftliches gewesen, das gefunden, was mir Spaß gemacht hat und womit ich dann so nach und nach mehr sprechen lernen konnte. Also auch, also Naturwissenschaft als solches hat mir auch die Sicherheit gegeben. Das sind Fakten. Also ich war mir dann immer sicher, was ich spreche, weil ich es entweder gelernt habe oder nicht gelernt habe. Und dann wusste ich das. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Sprache oder sowas in die Richtung irgendwas gemacht hätte oder was Soziologisches, wäre es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger gewesen mit dem Sprechen, weil so konnte ich mich dann daran klammern. Und ja, das hat gut funktioniert. Ich bin von zu Hause ausgezogen. Also das heißt, ich hatte dann auch niemanden mehr, der irgendwas für mich organisieren konnte, was übernommen hat. Das musste ich dann Schritt für Schritt selbst lernen. Und das hat ja gut funktioniert.
Das heißt, du hattest im Studium den Inhalt oder die Inhalte als Anker im Grunde. Das war dein Anker und du hast ausgehend davon, konntest du dich eben auch freier in dem Rahmen bewegen.
Ja, ja. Kann man so sagen, ja.
Jetzt hast du ja gesagt, ich mache nur einen Schritt zurück. In der Schulzeit hast du den Weg in Therapie gefunden mit Unterstützung. Den Weg hast du auch noch weiter begangen, als du dann ins Studium gegangen bist. Das heißt, du warst da so ein bisschen, du hast unterstützende Maßnahmen gehabt an deiner Seite, die den Weg vielleicht auch erleichtert hatten. Habe ich das richtig verstanden?
Genau, also mit 17 war das ja, da war ich dann sehr depressiv, bis hin zu so Suizidgedanken. Das hatte dann die Lehrerin ja quasi erkannt. Und das war dann der Grund, warum ich in die Kinder- und Jugendpsychiatrie kam. Da war ich dann auch relativ lange, 8 Monate insgesamt. Habe dort meinen Therapeuten kennengelernt, bei dem ich dann insgesamt 5 Jahre war. Und genau, das ging dann halt bis zum Studium. Mhm. Also ich hatte einerseits dann diese Verhaltenstherapie bei dem Therapeut und hatte für, ich glaube, es waren ungefähr 1,5 Jahre, auch noch eine Betreuung vom Jugendamt, die mit mir Alltagssituationen üben sollte. Also da waren wir dann oft. Also es war ein bisschen schwierig, weil das Jugendamt das auch nicht so verstanden hat, was mein Hilfebedarf ist. Und es wurde zum Beispiel nicht verstanden, dass es mir schon hilft, wenn wir jetzt einfach nur einkaufen gehen oder zum Arzt gehen. Und genau deswegen wurde es leider relativ zeitnah auch eingestellt, die Hilfe. Aber hat mir in dem Fall damals schon auch sehr viel gebracht, weil ich einfach jemanden hatte, mit dem ich ja so Situationen ausprobieren konnte, lernen konnte.
Das heißt wirklich diese verhaltenstherapeutischen Ansätze, hattest du ja eben schon gesagt. Wie war der Klinikaufenthalt für dich?
Therapeutisch wahrscheinlich nicht ganz so super wertvoll. Also ich konnte die meisten Therapien nicht gut machen. Es gab Gruppentherapie, Bewegungstherapien. Also bei mir ist Bewegung auch stark blockiert gewesen, was ja oft bei Betroffenen so ist. Also ich konnte mich nicht gut frei bewegen.
Das Einfrieren, meinst
genau.
du?
Genau. Und ich habe auch sehr lange in der Klinik tatsächlich nicht gesprochen. Es stand damals sogar dann im Raum, dass ich als nicht therapierfähig, therapierbar wieder entlassen werde. Wir hatten dann damals einen Deal vereinbart, mit dem ich bleiben konnte. Aber ja, also ich will nicht sagen, dass die Zeit in der Klinik nicht gut war, denn die hat mir gezeigt, dass ich dazugehören kann, dass ich in einer Gruppe von Jugendlichen akzeptiert werde, dass ich einen Platz habe, dass ich einfach da sein darf und dass es okay ist, wie ich bin. Also ich wurde daher nicht gemobbt. Das war eine sehr wertvolle Erfahrung, aber therapeutisch waren die meisten Schritte dann tatsächlich, als ich wieder entlassen war. Und ich sage jetzt mal, in meinem Leben, also meine Sachen Learning by Doing weiter üben konnte als jetzt in diesem Setting in der Klinik.
Weil das gar nicht auf dich zugeschnitten war, weil du wahrscheinlich auch die Einzige in der Gruppe warst. Ja, ich hoffe, dass auch das sich ein bisschen weiter rumgesprochen hat.
Hast du denn so Erfahrungen in der Klinik auch gehabt, weil auch das hatten wir gehört, deshalb spreche ich es einfach mal an, dass gesagt wurde, du willst einfach nur nicht sprechen? Also wenn du das wollen würdest, dann könntest du das auch.
Ja, tatsächlich. Also mein Therapeut, da hatte ich sehr viel Glück. Der war sehr empathisch, wollte mich verstehen und hat auch tatsächlich immer an mich geglaubt, während zwei andere Therapeuten auf Station und darunter auch die Stationsleitung mir tatsächlich solche Sachen dann nach der Zeit vorgeworfen haben, dass ich es nicht will oder dass ich auch, ja, Stichwort sekundärer Krankheitsgewinn, davon profitiere, wenn ich nicht spreche, weil sich dann alle um mich kümmern und mich verhätscheln und weiß ich nicht was. Und der Deal war dann, um in der Klinik bleiben zu können, hat funktioniert, ob das jetzt therapeutisch gut war, weiß ich nicht, aber hat auf jeden Fall funktioniert, dass ich Ja und Nein sage. Also, dass sie sich Mühe geben, die Fragen so zu stellen, dass ich mit Ja und Nein antworten kann, also geschlossene Fragen stellen und genau, ich dann halt dementsprechend das beantworte. Und später kam dann der Satz dazu, dass ich sagen soll, ich kann jetzt gerade nicht sprechen. Und ja, da ich dann ja gesprochen habe, war das quasi auch mein Weg daraus, dass dann immer mehr Sätze dazu kamen oder es ein bisschen Variationen gab, sodass ich dann irgendwann halt besser gesprochen habe. Ja. Aber das war der Deal, das, um bleiben zu dürfen. Ja. Ja und nein.
Hast du denn diesen Deal im Nachhinein als günstig empfunden, weil du ja dann auch gesprochen hast? Oder sagst du, hier hat man versucht, mich zu brechen an der Stelle, wo es mir nicht gut getan hat?
Ja, also in dem Moment hat es mir nicht gut getan, weil ich dann natürlich das Gefühl hatte, jetzt bin ich schon quasi am Ende und in der Psychiatrie und selbst da kann man mir nicht helfen. Also wie verrückt ist das denn, wenn selbst hier es nicht gut für mich ist, aber so rückblickend, die fast 20 Jahre später hat's mich weitergebracht. Ja. Mhm. Also
nach der Klinik hast du ja dann das Studium, da waren wir ja schon ein bisschen drin, angefangen und haben wir ja auch schon drüber gesprochen, so hat dir das Studium geholfen, weil dich die Inhalte so sehr interessiert haben, da so ein bisschen aus diesen Mustern herauszukommen oder erlernte Verhaltensmuster anzuwenden. In welchen Situationen merkst du heute, dass das alte Muster wiederkommt, dass du blockiert bist, dass nichts geht oder wenig?
Oder gibt es auch Situationen, in denen du so körperlich einfrierst?
Ja. Ja, also ich kann es kompensieren, man merkt es nicht mehr. Ich schweige auch nicht mehr. Das letzte Sprechblockade ist schon sehr, sehr lange her, aber an sich sind die Gefühle immer noch da. Also ich bin immer noch damit beschäftigt, zu reagieren, zu sprechen. Und es ist immer so in Situationen, die mir nicht vertraut sind, also die mir fremd sind, die, in denen ich nicht weiß, wie man reagiert, in denen ich keine Erfahrung in meinem, ich sage jetzt mal, Reaktionsrepertoire habe. Und
jetzt hast du dich ja auf diesen Podcast hier eingelassen. Und, und alle können dich jetzt nur hören, aber nicht sehen. Wir sehen dich ja jetzt auch und stellen fest, es ist ein Podcast wie jeder andere, ein ganz normaler Podcast. Wir reden einfach mit einem Menschen, der uns da gegenüber sitzt. Und das ist vielleicht so schwer nachzuvollziehen. Wie kann das denn sein? Wie ist das jetzt für dich gewesen, sich auf diesen Podcast jetzt einzulassen?
Ja, also ich komme, glaube ich, ziemlich gut in meinem Leben klar. Das ist auch eine Rückmeldung von anderen, dass man das überhaupt nicht merkt. Aber in mir sind halt noch die gleichen Stressreaktionen, die gleichen Kämpfe, mein Puls, mein Herzschlag. Ja, also ich bin schon, inzwischen geht's, aber am Anfang, als wir hier begonnen haben, war ich sehr aufgeregt. Und Vorbereitung, ja, ich habe hier parallel mein Word-Dokument, und an dem ich mich so ein bisschen.
Das heißt, du hast für dich
ein bisschen langhangeln kann. Ja, genau, ich habe mir Stichpunkte gemacht, was ich sagen möchte, also in welche Richtung es geht.
Das heißt aber, ganz viele Kompensationsmechanismen in deinen Alltag eingebaut und integriert. Und ich stelle mir das aber trotzdem dann doch sehr anstrengend vor, weil Dinge, die für andere Menschen leicht sind, für dich Arbeit bedeuten.
Mm, genau.
Richtig. Es ist auch anstrengend und Ich habe ja am Anfang gesagt, mir geht es momentan nicht so gut. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Grund dafür, weil ich in den letzten Jahren einfach auch dachte, jetzt habe ich vielleicht mal eine Pause verdient, denn es ist immer alles anstrengend. Und bin wieder so ein bisschen an meine Vermeidungstaktiken, Vermeidungsstrategien und in so einer Abwärtsspirale gerade wieder. Ich fühle mich nicht sicher, ich fühle mich nicht, als könnte ich mein Leben weiterhin so bewerkstelligen, auch wenn ich weiß, dass das Quatsch ist, weil ich sicherlich nicht mehr in das Schweigen fallen werde und meine Sachen auch weiterhin so machen werde, aber ja, mir fehlt die Zuversicht gerade und weil es einfach anstrengend ist, weil ich ja eigentlich auch mal eine Pause möchte. Und
eine Pause von dem, ständig an sich zu arbeiten?
Richtig, ja. Oder ständig wieder die Herausforderungen und die Hindernisse zu überwinden, die die immer noch sind.
Jetzt hast du gesagt, eigentlich hättest du dir gewünscht, eine Pause zu haben und vielleicht dich auch mal fallen lassen zu können. Kannst du uns kurz sagen, was so deine Einschätzung ist, woran das liegt, dass es nicht zu dieser Pause gekommen ist?
An sich ist es schon zu dieser Pause gekommen, aber die tat mir nicht gut. Also ich habe tatsächlich jetzt nicht so viel gemacht und mich nicht so viel weiterentwickelt, aber ja, deswegen habe ich, glaube ich, vergessen, wie viel es geht oder traue mir vieles nicht mehr zu, weil ich so lange kein Erfolgserlebnis mehr hatte. Deswegen ist es umso schwieriger, da jetzt wieder reinzukommen.
Aber du hast ja vorher, wir haben ja vor Beginn unseres Gesprächs so ein bisschen kurz gesprochen und du hast ja gesagt, dass du gerade auf dem Weg bist, dir wieder Unterstützung zu suchen. Und das ist ganz wichtig, dass du das auch geschafft hast. Und das ist ja nicht für dich nur schwer, sondern grundsätzlich, glaube ich, wenn Menschen Unterstützung brauchen durch TherapeutInnen, ist das immer erstmal ein Angang.
Und du hast was ganz Wichtiges gesagt. Und dann wiederhole ich nochmal, was wir am Anfang auch nochmal betont haben. Du hast gesagt, du bist stark. Und ich glaube, das ist ganz wichtig in so einer Situation, dann einfach nochmal zu betonen. Und alles das, was du jetzt erzählt hast, auch von deiner Vergangenheit, glaube ich, lässt jeden so ein bisschen anfühlen, wie es vielleicht sein könnte, so viele Hürden in seinem Leben zu haben, die man so beiseite räumt. Und da ist der Podcast mit dir jetzt eine ganz andere Qualität als der mit Pia, den wir im Vorfeld hatten, weil Pia noch so gerade in dieser Umbruchsphase stand, von Schule ins Berufsleben einzusteigen und ganz, ganz viel geleistet hat. Aber die Jahre, die du schon hinter dich gebracht hast mit ganz vielen Erfahrungen, die hat sie eben dann auch noch vor sich und startet da nochmal ganz anders. Wenn wir dabei sind jetzt, ich möchte mal so diesen negativen Vibe verlassen. Gibt es positive Dinge, die du gerade durch, sag ich mal, diese vielen Hürden, die du hinter dich lassen musstest, erlebt hast, wo du sagst, das nehme ich jetzt als positiv mit?
Also ich bin sehr dankbar, dass ich den Therapeuten hatte. Der ist während meiner Therapie leider gestorben. Also klar, war schlimm, aber hat mir auch irgendwie gezeigt, dass ich das weitermachen muss, dass ich quasi seine Arbeit zu Ende bringen muss, dass das einen Sinn hat, dass ich stark bin und weiterkämpfe quasi für ihn. Und ich mag sehr gerne das Schreiben, also dass mir der Mutismus quasi, ich weiß nicht, ob es ein Talent ist, aber dass ich Freude daran habe, mich schriftlich zu kommunizieren. Und das ist auch sehr wertvoll für mich und hat mir das Negative quasi das Positive gebracht.
Eine Superkraft. Schreiben.
Ja, genau.
Schon immer. Schon seit dem ersten Grundschultag oder seit den ersten Grundschultagen als die Einfänge.
Am liebsten schon im Kindergarten.
Am liebsten eigentlich schon. Genau. Ja, das stimmt. Das ist richtig. Das bringt mich auf, sag ich mal, auf einen anderen Inhalt, weil das ist auch etwas, was du für dich in dem, wie du auch mit diesem Bild selektiven Mutismus lebst, versucht hast, Dinge zu kompensieren, die du auch erlebt hast. Und du hast ja einen eigenen Instagram-Kanal, Mutismus-Blog heißt der. Und da schreibst du ja auch, ich sag mal nur, aber du schreibst dort. Und zwar recht regelmäßig, wie wir finden. Und ist das für dich dann so ein, ja, ein Kanal, um auch nicht nur darauf aufmerksam zu machen, sondern auch was loszulassen, was du in dir trägst?
Ja, definitiv. Das ist mein Ventil. Also es ist auch so eine Mischung, wenn man da jetzt guckt. Zum einen sind das so Beiträge allgemein über Mutismus, weil ich dann sagen möchte oder zeigen möchte, wie es ist, mit Mutismus zu leben, aber halt auch einfach Sachen, die mehr für mich sind. Und klar, wenn sich jemand verbunden fühlt oder wenn es dem genauso geht, ist das schön, aber primär sind das auch oft Beiträge, die einfach für mich sind.
Mhm. Gibt es da Austausch? Also gibt es da viel Austausch mit Betroffenen oder Angehörigen?
Ja, also ab und an tatsächlich. Es ist gerade, weil ich gerade nicht so viel schreibe, hat meine Reichweite ein bisschen abgenommen im Vergleich zu früher. Mhm. Da war das tatsächlich noch mehr. Aber ab und an. Also es gibt einige Betroffene, mit denen ich auch regelmäßig Kontakt habe. Und dann natürlich auch Angehörige, Eltern, sogar auch Therapeuten, die dann manchmal eine Frage stellen. Ich dann auch das Gefühl habe, ich habe was Sinnvolles beigetragen. Ich habe was erklärt, wie es bei mir war. Und dadurch hat dann der Außenstehende, die Fachkraft, die Eltern, was auch immer, eventuell noch einen Ansatzpunkt oder eventuell einen Gedanke, um das eigene Kind ein bisschen besser zu verstehen. Ja. Also manchmal fühlt es sich dann an, als wäre ich ein Sprachrohr, was dann ein sehr gutes Gefühl ist. Weil
auch das glaube ich schon.
Nicht der Betroffene nicht äußern kann, ich das quasi mit meinen Erfahrungen tun kann. Und vielleicht gibt es ja Parallelen, die ähnlich sind.
Wie ist die Idee darin zu dir gereift, diesen Instagram-Account zu machen? Und wie lange betreibst du den schon?
Den Instagram-Account 2020, glaube ich. Ich habe aber schon lange, lange vorher im Internet einen Blog gehabt. Zum einen erst privat, weil ich einfach wie Tagebuch quasi mein Ventil. Und als dann mein Therapeut gestorben ist, das war 2009, habe ich mich entschieden, das ein bisschen öffentlicher zu machen. Also ich hatte dann da auch eine eigene Internetadresse und habe auch mit Suchmaschinenoptimierung mich ein bisschen eingearbeitet und Wert drauf gelegt, dass man den Begriff Mutismus findet. Weil damals, als ich die Diagnose noch nicht hatte, das war so mit 14, 15, das waren dann die Zeiten, wo ich das Internet bekommen habe, habe ich natürlich das Internet durchforstet, was mit mir los ist. Ja. Ich wollte das verstehen und habe dann auch so Sachen in Suchmaschinen eingegeben, wie ich kann nicht sprechen. Und ich bin, obwohl ich umfangreich recherchiert habe, nicht auf den Begriff Mutismus gekommen.
Das ist ja spannend.
Bin über soziale Phobie und Schüchternheit und ich dachte damals lange Zeit, ich bin einfach nur schüchtern und bin nicht in der Lage, mich anzustrengen und Schüchternheit zu überwinden. Und deswegen war es mir wichtig, dass man den Begriff Mutismus halt einfach findet. Inzwischen ist das, glaube ich, kein Problem mehr. Da kommt man dann relativ schnell drauf, dass das Kind Mutismus haben könnte. Aber ich habe das 2-3 Jahre nicht gefunden und bin dann aus allen Wolken gefallen, als ich die Diagnose gehört habe und dachte, oh, das gibt es. Und war dann in einem Forum und habe mich zum ersten Mal zu Hause gefühlt. Und genau deswegen, Grund war dann, dass er gestorben ist und ich das einfach irgendwo kommunizieren wollte und einfach irgendwie auch zeigen wollte, was er gemacht hat. Also was seine Arbeit war, nämlich mich, mir beim Sprechen zu helfen. Mhm. Und das wollte ich der Welt kommunizieren.
Das ist ganz schön groß. Also
ich bin jetzt ein bisschen sprachlos, ich auch sagen, ja. Und das, was du über Mutismus dann gefunden hast, als du es entdeckt hast, kannst du dich noch daran erinnern, wo du es vielleicht entdeckt hast?
Das war tatsächlich mutismus.de, die klassische Seite damals. Damals gab es noch ein Forum und ich habe gefühlt an dem ersten Abend das ganze Forum leer gelesen und dachte, wow, faszinierend, so viele, denen es genauso geht.
Ja, also du hast dich da wiedergefunden in dem, was du da gelesen hast.
Komplett, während ich mich dann habe ich natürlich auch gedacht, ich hätte eine soziale Phobie, da habe ich mich überhaupt nicht wiedergefunden, weil wenn das ja dadurch gekennzeichnet ist, dass man Angst auch vor Blamage hat und vor Bewertung, das habe ich überhaupt nicht verspürt. Also das war mir eigentlich relativ egal, also zumindest nicht über das normale Maß hinaus, dass ich irgendwie schlecht bewertet werde oder dass Leute was Komisches denken. Ja, deswegen habe ich mich zum ersten Mal dann zu Hause gefühlt.
Ja, und genau das und genau deshalb machst du wahrscheinlich auch den Blog unter anderem, dass du aufklärst, aber auch anderen Menschen so einen Anker bietest, den du dir so gewünscht hast und den du mit sehr anstrengender Suche, ja, überhaupt in Ansätzen finden musstest.
Ja, ich habe beruflich mit Online-Marketing zu tun, also kenne ich mich ein bisschen aus und dachte dann, ich möchte das einfach ein bisschen nutzen, um ja Mutismus bekannter oder zu zeigen, wie man mit Mutismus lebt und oder wie sich das anfühlt.
Was bedeutet es denn heute für dich, so öffentlich darüber zu sprechen und auch über das, was dich früher zum Schweigen gebracht hat? Wie bedeutsam ist das jetzt für dich?
Manchmal ist es tatsächlich ein bisschen merkwürdig, weil es immer weiter zurückliegt und ich tatsächlich auch schon darüber nachgedacht, ob das überhaupt noch ein Mutismus-Blog ist, weil ich ja schon so lange nicht mehr geschwiegen habe und wie ihr auch vorhin gesagt habt, wahrscheinlich überhaupt nicht merkt, wenn man mit mir redet, dass ich Betroffene sein könnte. Ja, aber ich will es trotzdem nicht aufgeben. Also ich möchte meine Erfahrungen trotzdem im Internet stehen haben und dass Leute sehen können, es geht. Also man kann Mutismus überwinden, weil das hat mir damals auch gefehlt. Ich habe niemanden, also in dem Forum damals war niemand, der auch älter war, erwachsen war, der quasi so einen krassen, ja, Karriereweg hinter sich hat.
Und deswegen. Und das ist auch so.
Möchte ich auch einfach da sein im Internet und das zeigen, dass es geht, auch wenn es nicht immer leicht ist, auch wenn ich mir jetzt wieder Unterstützung suche, aber ja, ich möchte da sein, gesehen werden, präsent sein mit dem, was man mit Mutismus trotzdem erreichen kann. Ja.
Und das ist ganz, ganz wichtig, das, was du jetzt gesagt hast, weil du eben schon so einen langen Weg mit ganz, ganz vielen Kurven hinter dich gebracht hast und auf, sag mal, jetzt so eine Position begleitest, wo du auch rückblickend vielen Mut machen kannst, weil sie noch woanders stehen, am Anfang oder zwischendrin oder vielleicht ganz versunken und gar nicht wissen, was jetzt los ist. Das müssen ja jetzt nicht nur Selbstbetroffene sein, sondern, wie du vorhin auch gesagt hast, Eltern, Therapeuten, die einen ganz anderen Blick jetzt auf Dinge bekommen, weil du eben davon auch erzählst und eine ganz andere Einschätzung damit bringen kannst.
Würdest du sagen, dass sich das Verständnis, das gesellschaftliche Verständnis für Mutismus verändert hat in den letzten, ich sag mal, 20 Jahren, in der Zeit deines Erwachsenwerdens, deines Großwerdens?
Insgesamt glaube ich schon. Also man findet auch einfach viel mehr drüber. Es gibt, ach, wenn ich jetzt allein Instagram betrachte, gibt es ja auch so viele Menschen, die da aktiv sind. Aber andererseits, wenn mir dann noch Betroffene ihre Geschichte erzählen, denke ich oft auch, ist das dann wirklich immer noch so? Sind wir nicht gesellschaftlich einfach schon so? Können wir nicht ein bisschen weiter sein? Also andere Erkrankungen kommen ja auch ihr Verständnis. Warum also nicht Mutismus? Warum ist Mutismus immer noch so absurd, nicht greifbar? So, also warum ist man immer noch in dieser Schiene? Derjenige möchte nicht sprechen oder macht das mit Absicht oder ja.
Hast du eine Idee, woran das liegen könnte, dass das immer noch so eine Einstellung ist?
Ich glaube, weil es einfach auch absolut nicht greifbar ist, warum oder so krass schwer zu verstehen, warum man in bestimmten Situationen nicht sprechen kann. Das ist ja für mich damals selber gewesen. Also ich war oft auch überrascht, warum ist denn das jetzt gerade schon wieder so und muss das denn jetzt sein? Und ich konnte es teilweise selber auch nicht gut erklären, was jetzt gerade in dieser Situation nicht stimmt, während es in anderen Situationen ja doch einfach problemlos geklappt hat. Weil es einfach so vorhersehbar ist. Ich glaube, das ist so das, was es so extrem schwierig macht.
Also auch für dich, das heißt, du bist in Situationen gewesen, wo du selber so ein bisschen geschockt von dir warst, weil du das anders erwartet hast. Und dann ging das mit der Sprache auch plötzlich nicht mehr.
Ja, sehr, sehr, sehr oft. Oder auch Bewegung. Ich erinnere mich an eine Situation bei meinem Therapeuten. Da stand der Stuhl, auf dem ich immer saß, anders. Ah. Und ich war so überfordert, diesen Stuhl zurückzurücken, damit ich mich da hinsetzen kann, weil ich nicht wusste, wie schwer der ist, wie man das macht, welche Geräusche das sind. Und ich war so blockiert, dass ich dann im Prinzip die ganze Therapiestunde in Anführungsstrichen versaut habe, weil ich mich nicht hinsetzen konnte, mein Therapeut nicht verstanden hatte, was jetzt los ist. Und ja, dann die ganze Stunde quasi, oder die Sitzung hinüber war, weil ich mich nicht hinsetzen konnte.
Weil du dich nicht hinsetzen konntest. Das heißt, du standst dann da die ganze Zeit oder hast versucht, den Stuhl woanders hinzustellen oder standest du da?
Ich stand du dann da und war vollkommen und blockiert.
War blockiert und eingefroren. Das kann man sich gar nicht vorstellen, aber ich finde, das ist so ein krasses Bild, was du da gezeichnet hast. Aber so ist es halt. Und das hat dich dann selbst so schockiert, dass du aus diesen Situationen auch gar nicht rauskamst erstmal.
Ja, beziehungsweise auch voller Selbsthass, was jetzt los ist, warum ich diesen Stühlerücken wirklich das Einfachste auf der Welt ist und warum kann ich den Stuhl da jetzt nicht? Und ja, je mehr ich mich reingesteigert habe und oder überlegt habe, wie man das macht, desto schlimmer wurde es.
Was hättest du als Kind gebraucht, um in der Schule, um mehr unterstützt zu werden oder um mehr gesehen zu werden?
Das ist tatsächlich eine schwierige Frage. Ja. Gerade weil es auch so lange zurückliegt. Ja, also Sachen, wenn ich mich sicher gefühlt habe, dass
mehr Sicherheit.
Wenn ich vielleicht vorher hätte überprüfen können, ob das, was ich sagen möchte, richtig ist, oder wenn ich es vielleicht hätte erst aufschreiben können, wenn ich es vorher, also sowas, ich weiß von vielen, dass viele Kinder dann solche Regeln haben und es dürfen, aber sowas hatte ich alles gar nicht. Also wenn ich jetzt was hätte aufschreiben können, ich lese einen Aufsatz vor und das wäre okay gewesen, das wäre meine mündliche Note gewesen. Also solche.
So ein Nachteilsausgleich.
Genau, oder solche individuellen Sachen, wo man trotzdem festmachen kann, dass ich mir Mühe gebe, aber die halt eher zu mir passen in dem Moment.
Also, dass du für dich Vorhersehbarkeit schaffst, dass du eine Situation, also wenn ich jetzt das jetzt nicht in Schule, aber wenn ich jetzt an diesen Stuhl denke, da hätte es dir vielleicht geholfen, in den Raum zu gehen, zu sehen, der Stuhl steht anders. Es wird kommuniziert, hör mal, der Stuhl steht anders, guck dir den doch mal an. So, dann wäre wahrscheinlich die Hürde gar nicht so groß gewesen.
Zum Beispiel, oder wenn mein Therapeut den Raum verlassen hätte, dann hätte ich das alleine machen können. Genau. Also solche Sachen.
Und das übertragen dann auf Schule. Vorhersehbarkeit, Sicherheit, Dinge nochmal üben, irgendwie so einen doppelten Boden zu haben, solche Dinge.
Ja, oder halt auch die Situation lernen, sich mit der Situation vertraut zu machen.
Ja,
üben.
Das ist jetzt ganz interessant, was du gesagt hast, wenn mein Therapeut den Raum verlassen hätte, dann hätte ich das vielleicht hingekriegt, weil er nicht da gewesen wäre. Dann erinnere ich mich nochmal an den Podcast mit Pia, die auch erzählt hat, dass sie mit Menschen nicht spricht, mit denen sie eben noch nie gesprochen hat. Also da kann man keinen Schalter umlegen und sagen, so, eigentlich kann ich das ja, ich habe mich ja in anderen Situationen erlebt. Sie hat ja auch mit mir diesen Podcast gemacht und hat ganz viel erzählt. Aber sie kannte mich auch vorher nicht. Und wenn jetzt jemand dabei gewesen wäre, den sie gekannt hätte und der, mit dem sie noch nie gesprochen hätten, hätte sie auch geschwiegen, weil das eben so war. Und man aus dieser Situation, die schon immer so war, gar nicht rauskommt. Das finde ich wirklich interessant, dass das so ist. Gab es denn so Situationen, wie du sie jetzt bei deinem Therapeuten geschildert hast, auch in der Schule, die dich da geprägt haben, wo du dich selber erlebt hast und gesagt hast, ich bin mir da gerade selbst fremd. Ich möchte das eigentlich anders, aber ich komme jetzt aus dieser Handlung nicht mehr raus. Ich kann nichts tun.
Sehr, sehr oft. Also wenn ich angesprochen wurde und dann klar was sagen musste, aber auch Sportunterricht oder Schwimmen, das war für mich die Katastrophe, dass ich dann teilweise nicht mehr wusste, wie ich mich bewege oder ja mir jede jegliche Bewegung fremd war, obwohl das ja eigentlich zu Hause völlig, also werfen oder weiß nicht, springen ist ja jetzt ich vertraut mit der Bewegung eigentlich gewesen, aber dann in der Schule absolut nicht ging.
Und dann hast du das auch nicht gemacht?
Nee.
Okay.
Also ich habe so viel, was Sport- und Schwimmunterricht ist, tatsächlich verweigert. Und das war auch mit meine schlechteste Note. Es ging nicht.
Ist das heute, frage ich mal aus Interesse, ist das heute immer noch so, dass du sagst, Sport ist nicht mein Ding?
Kommt drauf an, welcher Sport. Wenn ich es üben konnte, dann Laufen mochte ich sehr gerne, das musste ich aber auch erst üben. Also das erste Mal, als ich joggen war, das war auch alles so fremd und was die Leute alles, weiß ich nicht. Also ich habe mich einfach nicht nicht wohlgefühlt, aber als ich das dann für mich, mich damit identifizieren konnte, konnte ich gar nicht mehr aufhören mit Laufen. Und so ist es halt mit allem. Also wenn ich jetzt irgendeine neue Sportart lernen würde, ist es ganz genauso. Und was ich schon kann, das fühlt sich dann gut an, ja.
Für alles, was unbekannt ist, muss man erstmal einen Weg sich freischaufeln.
Richtig, ja. Und wenn sich dann eine Kleinigkeit ändert, also ich habe das auch mit dem Autofahren gerade. Ich kann Autofahren, als solches stresst mich Autofahren auch nicht. Ich fahre auch relativ entspannt Auto, aber sobald irgendwas neu ist und ich allein schon nicht weiß, wo ich das Auto parken sollte, weil ich keinen festen Parkplatz habe und nicht weiß, wie das da ist, werde ich richtig schlimm nervös und das wird die Hölle. Während ich jetzt zum Beispiel, also die Erstgespräche bei Therapeuten hatte, die habe ich glücklicherweise 2 an einem gleichen Ort gehabt, wo ich dann den Parkplatz nochmal benutzen konnte. Das war dann schon wieder komplett was anderes, weil ich einfach weiß, wie das jetzt geht und wie das ist. Und
ja. Aber wenn die Situation sich verändert und der Parkplatz jetzt komplett voll ist und du hast dich eigentlich innerlich drauf verlassen, da parkst du und du kannst ja nicht parken, dann ist alles über Bord geworfen.
Richtig, dann habe ich ein sehr großes Problem. Ja. Und meine ganzen Stressreaktionen sind absolut im Anschlag.
Wie löst du dann so einen Moment?
Versuchen, ruhig zu bleiben. Idealerweise habe ich mir vorher dann schon Alternativparkplätze noch ausgesucht, bin in dem Fall rechtzeitig losgefahren. Viel, viel, viel zu früh, dass ich dann noch wirklich hätte, also wirklich eine Stunde zu früh, obwohl es in der Nachbarstadt ist, dass ich es hätte irgendwie umplanen können, einen anderen Parkplatz benutzen oder
lange zu Fuß gehen oder sowas dann.
Ja,
weit genau, wegparken. Zum Beispiel.
Das ist ja jetzt eine Alltagssituation. Ich bleib mal kurz dabei. Eine Alltagssituation, eine von vielen. Und mir fällt jetzt Einkaufen ein. Also mich hat das jetzt die Tage komplett verwirrt, als ich bei uns im Rewe einkaufen war und der war komplett umgebaut. Und plötzlich war das Band, um die Waren abzulegen, auf einer ganz anderen Seite. Ist das auch so etwas, wo du für dich siehst, das wirft mich erstmal aus der Bahn in Alltagssituationen?
Also an sich umgebaut oder umgeräumt jetzt nicht so, weil ich weiß, der Laden als solches ist ja noch der gleiche und es ist ja nur woanders. Aber ich hatte vor kurzem die Situation, da wollte ich mal wieder zu einem Laden einkaufen. Der war dann plötzlich weg, er wurde abgerissen und war schlimm, weil ich dann in der Situation tatsächlich nicht in einen anderen Laden fahren konnte, weil ich so, weiß ich nicht, überfordert war. Dann bin ich nach Hause gefahren, hatte in dem Fall dann halt leider nicht das Essen, was ich haben wollte und ja.
Fühlt sich dann
hab's am nächsten, nicht gut an. Nächsten Tag, nee, definitiv nicht, weil ja. Ich wollte es ja kochen und essen.
Ja.
Ja, es ist so, das hat sich jetzt durch das ganze Gespräch mit dir herauskristallisiert, dass Mutismus eben nicht nur die Diagnose ist, der Name, sondern eigentlich ist es ein ganz wesentlicher Teil deiner Biografie. Wie siehst du dich selber heute als ehemalige Mutistin oder als jemand, der mit Mutismus lebt?
Ich benutze den Begriff Mutismus-Hintergrund tatsächlich ganz gerne, weil...
Jemand mit Mutismus-Hintergrund oder im mit?
Genau, also eher genau, ich mit Mutismus-Hintergrund, weil ich tatsächlich Schwierigkeiten habe, das auch als geheilt zu sehen. Also ich weiß, ich habe keinen selektiven Mutismus, weil wenn man das so als klassische Sprechblockade sieht, das ist schon so wahnsinnig lange her. Aber ich weiß nicht, ist man geheilt, wenn, also die ganzen Gedanken sind ja noch die gleichen und ich kompensiere es ja nur und oder habe auch Situationen, wo ich im Job zum Beispiel wirklich so krass blockiert bin, dass ich mir nicht zu helfen weiß und dann einfach sage, ich kann da jetzt gerade nichts zu sagen, ich muss nochmal nachdenken. Was in dem Moment wahrscheinlich super souverän wirkt, weil mir hat mal eine Kollegin das Feedback gegeben, dass sie mich so mega selbstbewusst findet, dass ich das so sagen kann. Und ich denke in dem Moment, aber ich habe eigentlich in Wahrheit ein richtig krasses Blackout. Es geht nicht. Also es ist einfach nur einer Satz, der mich rettet, damit ich da jetzt gerade nicht schweige. Deswegen, es ist für mich schwierig, das irgendwie als geheilt zu sehen. Und deswegen, ja. Aber ist für mich ja, Mutismus-Hintergrund.
Das finde ich sehr gut, diesen Begriff, Mutismus-Hintergrund. Und du hast im Prinzip das zusammengefasst, was sich durchs Gespräch auch gezogen hat. Es geht gar nicht um diese Sprechblockade nur. Also zumindest nicht in diesem Alter, in dem du jetzt bist, mit all den Erfahrungen, die du gesammelt hast. Sondern es bleibt halt immer etwas an Persönlichkeit übrig, was aus diesem Mutismus-Hintergrund herauskommt und sich damit begründen lässt. Auch das ist ja gut, das zu tun. Es ist auch gut, das zu wissen, dass das eben so ist. Und wie du vorhin schon gesagt hast, es vielleicht auch nie weg ist, sondern ich muss das so akzeptieren, wie es ist, in Teilen zumindest. Also du arbeitest ja unglaublich an dich, an vielen Dingen. Du hast dir Strategien zurechtgelegt, allein, dass die Kollegin zu dir sagt, du kommst da als sehr souverän drüber, was dich erstmal überrascht, ist ja schon ein Hinweis, dass das ein richtiger Weg gewesen ist, sich solche Strategien zurechtzulegen, also nicht nur Parkplätze zu suchen, sondern auch andere Dinge.
Das stimmt. Ja.
Gibt es einen Satz oder Gedanken, den du anderen mitgeben möchtest, die sich vielleicht gerade in deiner früheren Situation befinden oder in einer ähnlichen Situation, die du vor Jahren hattest?
Ja. Auch wenn es jetzt sehr wie eine Floskel klingt, wenn man mir das damals gesagt hätte, hätte ich wahrscheinlich auch gedacht, lass mich doch einfach in Ruhe. Aber heute, so viele Jahre später, dass es viele Wege gibt, um irgendwo anzukommen, dass man Umwege gehen kann und dass, ja, wenn eine Sache nicht so funktioniert, wie man es gern hätte, dass es dann halt auch andere Lösungen für gibt oder es zu einem späteren Zeitpunkt funktioniert und man quasi nicht aufgeben sollte.
Das ist ein wunderschönes
Schlusswort. Das gibt ein wenig Hoffnung, das finde ich auch.
Wo kann man dich online finden? Das müssen wir noch kurz klären.
Ja.
Und dann?
Genau, also bei Instagram. Also wenn man Mutismus-Blog eingibt, dann
ist man...
Findet. Das werden wir verlinken, das ist ganz klar.
Ja.
Vielen Dank.
Danke, Mara, dass du deine Geschichte mit uns heute geteilt hast. Und danke... Sag ich mal, an allen, die jetzt zugehört haben. Und wenn ihr mehr wissen wollt, dann, wie gesagt, wir verlinken es. Du hast ein wenig Hoffnung jetzt am Ende gebracht. Und wir können nur sagen, bleibt mutig, gib den leisen Stimmen Raum. Und vielleicht bis zur nächsten Folge von Bunter Horizonte. Liebe Mara, danke.
Dankeschön.
Vielen Dank.
Das war eine Folge Bunte Horizonte. Vielfalt verstehen.
Wenn euch das Gespräch gefallen hat, abonniert unseren Podcast auf Spotify, Apple Podcast oder wo auch immer ihr gerne hört. Noch mehr Einblicke, Hintergründe und Ausblicke auf kommende Folgen findet ihr auf unserer Webseite unter buntehorizonte.de und natürlich bei Instagram. Schreibt uns gern eure Kommentare, Meinungen und Anregungen.
Wir freuen uns, wenn ihr dabei bleibt, beim Zuhören, Mitdenken und Perspektiven wechseln. Bis zur nächsten Folge von Bunte Horizonte.